RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Der Krieg geht weiter in der Ukraine, auch in dieser Nacht wieder mit Raketenbeschuss und Luftangriffen der russischen Armee, aber auch mit Meldungen, dass die ukrainische Armee Erfolge zu vermelden hat. Sortieren wir alles mit unserer Ukraine-Korrespondentin Paulina Milling, die Lage von Köln aus beobachtet. Guten Morgen, Frau Milling.
Guten Morgen.
Was können Sie uns sagen über die Angriffe der Nacht?
Es gab vor allen Dingen in verschiedenen Regionen der Ukraine wieder Luftalarm. Das bedeutet, dass die Bürgerinnen und Bürger in der Ukraine eben wieder aus dem Schlaf gerissen wurden, und zwar vor allen Dingen südlich und östlich von Kiew. Dort gab es eben verstärkt Sirenenalarm. Explosionen wurden aus Kharkiv vermeldet. Das ist eben diese stark umkämpfte zweitgrößte Stadt der Ukraine. Und es gab zwei Raketenangriffe auf Öldepots, diesmal westlich von Kiew, also im westlichen Teil des Landes, was auch dann eben zu Explosionen und Brand geführt hat.
Die ukrainische Seite spricht von Bombenteppichen auf Mariupol. Was gibt's für Informationen aus der belagerten Stadt?
Die ukrainische Seite spricht eben von diesen Flächenbombardements. Das bedeutet, dass der Beschuss oder eben auch Luftangriffe tatsächlich wie ein Teppich sich ausbreiten in der Stadt. Was wir auch wissen, was die ukrainische Seite bestätigt, ist eben Straßenkämpfe in der Stadt, also Panzerfahrzeuge direkt in der Straßen, in den Straßen, die sich gegenüberstehen, russische und ukrainische, und dass es nach wie vor nicht gelungen ist, Fluchtkorridore einzurichten. Das heißt, dass die Menschen aus dieser ausgemergelten Stadt wieder nur auf eigene Faust fliehen können. Zu Fuß, wer noch überhaupt bei Kräften ist, oder mit dem eigenen Auto, wer noch ein bisschen Sprit hat nach der Belagerung seit dem 1. März.
Nun hat die ukrainische Seite ja aber auch Erfolge vermeldet. Lassen die sich dann irgendwie bestätigen? Was wissen Sie darüber?
Ja, der ukrainische Generalstab spricht davon, aber auch die Aufklärung der ausländischen Dienste, also der Briten oder der US-Amerikaner, die das ebenfalls bestätigen. Es geht vor allen Dingen um die Region vor Kiew im Nordwesten, diese strategisch wichtigen Positionen, von denen aus man eben die Hauptstadt angreifen könnte. Dort ist es wohl den ukrainischen Streitkräften gelungen, die russischen Truppen etwas weiter weg zu verdrängen. Die Angaben sind unterschiedlich, und das ist wiederum etwas, was sich schwer überprüfen lässt. Man spricht von 35 bis 70 Kilometern vom Stadtzentrum aus entfernt.
Am Wochenende gab es ja von russischer Seite die Ankündigung, sich auf die Befreiung, wie es da hieß, des Donbass konzentrieren zu wollen. Jetzt haben Sie ja auch gerade schon gesagt, es gab Luftangriffe im Westen. Also wie ist das jetzt zu interpretieren?
Vor allen Dingen nicht so, dass jetzt der Krieg nur in der Ostukraine weiter toben wird. Ich würde das als eine Aussage interpretieren, die innenpolitisch ausgerichtet ist, um noch einmal zu betonen, wir wollen eigentlich dem Donbass helfen, in Anführungszeichen. Es wird aber auch weiterhin eben Angriffe in der gesamten Ukraine geben. Das enthielt eben dieses Statement auch, und zwar um den ukrainischen Streitkräften weiterhin Schäden zuzufügen. Das heißt, wir werden Raketen und Luftangriffe auch weiter im gesamten Land beobachten.
Jetzt soll weiter verhandelt werden in Istanbul. Da hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky gestern gesagt, man prüfe die Neutralität des Landes gründlich. Was heißt das?
Die Ukraine hat schon im Vorfeld, schon vor einigen Wochen, eine Bereitschaft signalisiert, eben über diese Bündnisfreiheit, also Neutralität, nachzudenken. Der Beitritt der NATO ist ja in der Verfassung des Landes verankert, und trotzdem zeigt sich jetzt die Ukraine offenbar bereit, darüber nachzudenken, eben der NATO nicht beizutreten. Vor allen Dingen, das gibt Zelensky zu, weil die NATO das Land nicht aufnehmen würde. Und er hat nochmal im Vorfeld der Verhandlungen betont, dass es darum geht, Waffenstillstand, russische Truppen zurück zu bringen, also aus der Ukraine raus, und einen Frieden so schnell wie möglich herzustellen.
Paulina Milling war das, unsere Ukraine-Korrespondentin, die Lage dort im Land im Moment für den WDR von Köln aus beobachtet. In der Ukraine tobt der Krieg weiter. Mittlerweile haben fast 4 Millionen Menschen das Land verlassen. Und um die und die, die in den nächsten Wochen und Monaten noch kommen könnten, geht's heute beim Treffen der EU-Innenminister. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser hat mit ihrem polnischen Kollegen vorgeschlagen, dass jedes Land 1.000 Euro pro geflüchteten Menschen bekommt und dass die Verteilung besser koordiniert werden müsse. Sergej Lagodinski sitzt für die Grünen im Europaparlament, ist deren rechtspolitischer Sprecher und jetzt bei mir am Telefon. Guten Morgen, Herr Lagodinski.
Schönen guten Morgen, Frau Nahn.
Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser hat ja schon eine Quote gefordert, nach der die Ukrainer, die ihr Land verlassen, dann auf die EU-Länder verteilt werden. Ist das eine realistische Forderung?
Ich glaube, wir sind jetzt in einer besonderen und in einer neuen Situation, wo just diejenigen Länder, die immer schon gegen eine Quote waren in der EU, jetzt am meisten betroffen sind. Das sind Polen, das ist Ungarn. Und insofern glaube ich schon, dass wir wieder dieses Thema auf den Tisch bringen müssen und ehrlich besprechen. Denn wir brauchen ein grundsätzliches Umdenken beim Thema Asylrecht und Asylsystem in Europa.
Aber in diesem Fall ist es ja so, dass die Ukrainer und Ukrainerinnen, es sind ja vor allem Frauen, die da im Moment kommen, dass die sich frei in der EU bewegen können. Also kann in diesem Fall eine Quote denn überhaupt funktionieren?
Ja, sie kann funktionieren, nämlich dann, wenn wir das natürlich auch mit Angeboten verbinden, die zum Beispiel Menschen auf der Flucht aus Polen direkt, entweder mit direkten Zügen oder mit Flugzeugen, nicht nach Deutschland, sondern in andere Länder, die sich bereit erklärt haben, sie aufzunehmen, bringen. Und das ist auch ein Thema, was heute besprochen wird. Gibt es da auch Wege für Transporte, für diejenigen, die das wollen? Und ganz ehrlich, wenn Sie hier in Berlin mit Menschen arbeiten, die sind bereit, auch in andere Länder zu reisen. Hauptsache, sie kriegen Unterkunft.
Die Grünen haben ja auch schon angesichts der festgefahrenen Verteilungsdebatte nach 2015 gesagt, wenn das jetzt nun mal nicht geht mit der Quote, dann doch wenigstens eine Verteilung der Lasten. Das heißt, diesen deutsch-polnischen Vorschlag, es soll 1.000 Euro pro geflüchtete Person an das jeweilige Aufnahmeland gehen, den müssten Sie dann ja eigentlich gut finden, oder?
Wir finden es gut. Allerdings war das immer schon sozusagen die zweite Option, weil wir wussten und gesehen haben, dass eben eine faire Umverteilung unter den Mitgliedstaaten nicht funktioniert wegen der Blockade der betroffenen Länder beziehungsweise der blockierenden Länder, also von Polen, Ungarn und anderen. Es ist jetzt eine andere Situation und ich hoffe sehr, dass diese Länder jetzt am eigenen politischen Leib sozusagen sehen, wie schwierig es ist, hier zu arbeiten. Also unsere Hoffnung, meine persönliche Hoffnung ist immer noch, dass sich hier was bewegt. Ich bin da aber ehrlich gesagt nicht besonders optimistisch, weil für unsere osteuropäischen und mitteleuropäischen Partner es ist eine, in der Tat eine strategische, ein strategisches Dilemma. Wie gehen Sie damit um? Denn die nächsten Fluchtbewegungen kommen auch. Und so wie ich sie bisher einschätze, werden Sie beim nächsten Mal wieder sehr zurückhaltend sein, Leute aus anderen Ländern zu nehmen. Insofern Plan B, okay, dann lassen wir uns zumindest über die finanzielle Beteiligung reden. Aber Plan A ist immer noch der Vorrang.
Aber schon jetzt ist es ja so, dass mit Abstand die meisten Menschen tatsächlich im Nachbarland Polen bleiben. 2,3 Millionen Menschen sind da schon angekommen. Jetzt haben Sie ja eben auch deutlich Kritik durchscheinen lassen an der bisherigen Politik Polens. Haben Sie angesichts dieser großen Aufnahmebereitschaft jetzt Ihre Haltung zur polnischen Regierung vielleicht auch nochmal überdacht?
Es ist immer ein Spagat, gerade in solchen Situationen. Wir haben was Ähnliches, wenn auch andere Ausmaße erlebt, als Herr Lukaschenko Polen und baltische Staaten drangsaliert hatte, indem er Menschen auf der Flucht aus dem Irak und Nahen Osten organisierte und sie über die Grenze schickte. Das ist immer ein Problem in dieser Gegend, weil sie immer mit Tyrannen auch zu tun haben. Trotzdem sagen wir zum Beispiel, was die Rechtsstaatlichkeitsprobleme angeht oder auch die Verteilung der sogenannten Corona-Wiederaufbaugelder. Die Kommission muss ja immer noch entscheiden, ob diese Wiederaufbaugelder ohne Bedingungen im Bereich Rechtsstaatlichkeit, Aufbau der Gerichte, da wo wir halt große Probleme mit der polnischen Regierung bisher gehabt hatten, ob diese Regierung kriegt. Wir sind weiterhin sehr zurückhaltend und skeptisch. Viel Unterstützung für diese Regierungen bei ihrem Einsatz zur Unterbringung der Geflüchteten, das sind absolut bewundernswert und unterstützend. Aber wir bleiben trotzdem dabei. Da, wo Demokratie anfängt, fängt ein anderes Gespräch an und da müssen wir weiterhin hart bleiben.
Sagt Sergej Lagodinski und der ist der rechtspolitische Sprecher der Grünen im Europaparlament. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Bundeskanzler Olaf Scholz hat gestern bei Anne Will das bestätigt, was zuvor schon berichtet wurde. Die Bundesregierung überlegt sehr konkret, angesichts der Bedrohung durch Russland, ein israelisches Raketenabwehrsystem anzuschaffen. Ziel ist es, einen militärischen Schutzschirm zu spannen, so wie er in Israel bereits existiert. Abgeordnete des Verteidigungsausschusses sind gerade in Israel, um sich auch genau über dieses Raketenabwehrsystem zu informieren. Tim Aßmann ist unser Korrespondent in Tel Aviv. Herr Aßmann, über welches Raketenabwehrsystem reden wir denn hier?
Es geht, Herr Stäbe, genauer gesagt um Arrow 3 und damit um einen Teil der israelischen Raketenabwehr. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen. Es ist ja auch immer die Rede von dem Schutzschirm, den Israel da über das Land gespannt habe. Man muss sich das eigentlich eher vorstellen wie einen Schirm aus drei Schirmen. Auf drei verschiedenen Ebenen sind die gespannt. Da haben wir zum einen die Abwehr gegen Kurzstreckengeschosse. Wir haben ganz oft, glaube ich, in der Vergangenheit auch gehört von der eisernen Kuppel in der israelischen Raketenabwehr. Das sind Geschosse, die abgefeuert werden auf Raketen aus dem Gazastreifen zum Beispiel oder auch auf Drohnen, also auf Flugobjekte in niedriger Höhe, die aus kurzer Distanz gefeuert werden. Dann gibt es ein System für mittlere Entfernungen, das heißt Schleuder-Davids. Da reden wir über Geschosse, die aus einigen hundert Kilometern Entfernung kommen oder aus wenigen hundert Kilometer Entfernung, zum Beispiel aus dem Libanon eben. Und dann gibt es Arrow 3 und das ist das am weitesten entwickelte System der israelischen Raketenabwehr und soll eben Raketen abfangen, schon in sehr, sehr großer Höhe außerhalb der Erdatmosphäre. Und dieses System ist es, für das sich jetzt eben auch Deutschland konkret interessiert.
Und wie genau funktioniert das dann? Also wie kann dieses System diese Raketen dann abwehren?
Also die Israelis sagen schon mal, es funktioniert, denn sie haben es in der eigenen Armee schon seit 2018, da waren die ersten Tests erfolgreich im Einsatz und entwickeln es seitdem immer weiter. Vor einigen Monaten, also Mitte Januar konkret, wurde Arrow 3 zuletzt ausprobiert. Zwei Abfangraketen sind da aufgestiegen und haben Geschosse erfolgreich, wie damals Hersteller und Regierung gesagt haben, vom Himmel geholt. Das Ganze muss man sich so vorstellen, man hat zentrale Radarstationen, für Israel zum Beispiel reicht da eine, die also Objekte in hoher Höhe, in großer Höhe an weiter Entfernung aufspüren können und diese Information dann weitergeben, automatisch natürlich. Dann wird eine Abfangflugbahn errechnet, also eine Flugbahn, auf der dann eben diese Geschosse, diese angreifenden Geschosse zerstört werden sollen. Und dann geht der Abschussbefehl raus an Arrow-3-Raketen, die dann eben aufsteigen, um diese Geschosse abzufangen. So ist das in Israel und so könnte man das natürlich in anderen Ländern, zum Beispiel auch in Deutschland, eben dann auch einsetzen.
Wie hat Israel dieses System entwickelt? Also wer steckt genau hinter dieser Technologie, hinter diesem Raketenabwehrsystem?
Also wie ganz häufig bei israelischer Rüstungstechnologie ist das auch hier eine Koproduktion, kann man sagen, und zwar aus US-amerikanischer Technologie und Wissen zusammen eben mit israelischem Input und Know-how. Das wurde gemeinsam entwickelt. Das gilt aber für einige andere Systeme und komplett für die Raketenabwehr sowieso auch. Und auf israelischer Seite ist das Unternehmen IAI, also IAI, Israel Aerospace Industries, mit Sitz in der Nähe von Tel Aviv. das ist der Hersteller hier auf dieser Seite und das ist das Unternehmen, das eben auch Abgeordnete des Verteidigungsausschusses des Bundestags morgen besuchen werden. Die fahren dann im Anschluss auch auf einen Luftwaffenstützpunkt der israelischen Armee, wo eben auch mit Arrow 3 schon gearbeitet wird, schauen sich also genau dieses System an. Man muss dazu sagen, diese Reise geht über mehrere Tage und das ist nicht der einzige Programmpunkt. Die Reise war auch sowieso geplant, aber natürlich durch die Diskussion in Deutschland über die Anschaffung von Arrow 3, eine mögliche Anschaffung von Arrow 3, bekommt dieser Programmpunkt der Abgeordneten des Bundestags, insgesamt ist die Reise organisiert von einer pro-israelischen Lobbyorganisation, bekommt dieser Programmpunkt eben noch mal mehr Gewicht.
Die Bundesregierung ist jetzt sehr interessiert an diesem System. Wie groß ist denn das Interesse auf israelischer Seite, dieses System an Deutschland zu exportieren?
Da kann man nur spekulieren, denn die deutschen Einkaufspläne sind in Israel öffentlich noch nicht groß diskutiert worden. Da hat das Land gerade völlig andere Probleme. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass Israel ja ein Land ist, das dem Rüstungsexport grundsätzlich aufgeschlossen ist und das ja auch ein guter Partner Deutschlands ist. Da gibt es enge Beziehungen, da gibt es schon Kooperationen, Stichwort Drohnen zum Beispiel, die ja Deutschland auch in Israel anschafft bzw. liest, wo eben auch deutsche Soldaten aktuell in Israel an diesen Drohnen vom Typ Heron TP ausgebildet werden. Das wäre also jetzt nichts völlig Neues, diese Zusammenarbeit. Und man kann davon ausgehen, dass, wenn Deutschland das möchte, die israelische Seite dieses System sehr gerne exportieren würde.
Ganz herzlichen Dank. Das waren Live-Informationen von Tim Aßmann, unserem Korrespondenten in Tel Aviv.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.